Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mikroplastik gibt es mittlerweile überall, aber auch bei uns in unseren Flüssen? Ja, auch da. In einer groß angelegten Pilotstudie haben die Landesumweltämter von 5 Bundesländern aus Süd- und Westdeutschland über einen längeren Zeitraum Daten zusammengetragen und ausgewertet. Insgesamt haben sie an 52 Messstellen Proben entnommen. Vom kleinen See bis zum großen Fluss, vom Alpenvorland bis zum Niederrhein. Ergebnis? Überall fanden sie Mikroplastik. Die Wissenschaftler drücken es so aus: Es kann von einer zivilisatorischen Grundlast von Kunststoffpartikeln in unseren Gewässern ausgegangen werden. Mikroplastik entsteht vor allem beim Abbau von größeren Plastikteilen, wird aber auch in Kosmetika verwendet oder gelangt beim Waschen von synthetischen Klamotten, zum Beispiel von unseren Fließjacken, ins Grundwasser. Kläranlagen können es nicht rausfiltern. Die Forschung zu Mikroplastik ist noch nicht sehr weit. Klar ist, es trägt Giftstoffe weiter, die an der Oberfläche haften. Zudem steht es im Verdacht, Auswirkungen auf den Hormonhaushalt von Tieren zu haben. Schon allein durch unseren Fischkonsum, aber auch durch Wasser in Plastikflaschen, landet es wieder bei uns. Und wir bleiben bei Mikroplastik in Wasserflaschen. Es klingt nämlich erst einmal alarmierend, die neue Studie. Eine Flasche Wasser kaufen und darin kein Mikroplastik haben, das grenzt schon an Glück. US-Forscher haben 259 Flaschen Wasser weltweit getestet, von 11 unterschiedlichen Marken. In 93% der Proben wurden Mikroplastikteile gefunden. Die Studie stammt von Wissenschaftlern der Universität New York, ist aber noch nicht offiziell veröffentlicht und damit auch noch nicht von anderen Wissenschaftlern gegengecheckt. Die Ergebnisse sorgen aber bereits für großen Wirbel. Nur in 17 der 259 Flaschen gab es kein Mikroplastik. Und im Schnitt, so heißt es in der Studie, schwimmen mehr als 300 winzige Plastikteilchen in einem Liter Wasser aus der Flasche. Unternehmen wie Nestle oder Coca-Cola wehren sich. Sie verweisen auf die sehr hohen Standards und kritisieren zum Beispiel die Methode der Wissenschaftler. Tatsächlich wurde hier eine neue Methode genutzt, in der das Wasser mit einer fluoreszierenden Farbe versetzt wird, die wiederum an Plastikteilchen haften bleibt. Laut Guardian will sich jetzt auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, mit dem Thema Mikroplastik intensiv und langfristig auseinandersetzen. Bitte einmal lächeln. Ja, das ist ein Mann. Diese Einschätzung könnte uns demnächst ein Algorithmus liefern. Ein Forscher der britischen Uni Bradford hat nämlich einen geschrieben, der anhand eines Lächelns erkennen kann, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Dafür hat der Forscher 49 Punkte im Gesicht ausgemacht, vor allem rund um die Augen, den Mund und die Nase, die sich beim Lächeln verändern. Dabei gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, sagt der Wissenschaftler. Frauen haben ein breiteres Lächeln und bewegen Mund und Lippen mehr als Männer. Der mit diesen Daten gefütterte Algorithmus konnte in 86% der Fälle das Geschlecht richtig erkennen. Das ist insofern wichtig, weil Algorithmen sonst mit statischen Fotos arbeiten, zum Beispiel den Fotos auf unserem Pass. In diesem Fall erkennt der Algorithmus auch Merkmale aus der Bewegung heraus, also wie wir unser Lächeln formen. Für die Wissenschaftler stellen sich jetzt noch ein paar interessante Folgefragen. Wie ist das zum Beispiel mit Transgendern? Also wie ändert sich das Lächeln, wenn sich das Geschlecht ändert? Und wie schneiden Menschen ab, die sich unter das Messer eines Schönheitschirurgen gelegt haben? Phytoplankton, das ist das All-You-Can-Eat-Buffet der Meere. Seitdem die Menschen die Atmosphäre mit CO2 verschmutzen, hat es Phytoplankton aber schwer. Forscher der Universität von Kalifornien in San Diego können jetzt erklären, woran das liegt. Die Mini-Algen und Bakterien, aus denen Phytoplankton besteht, brauchen Eisen. Um aber Eisen einfangen und verarbeiten zu können, benötigt das Phytoplankton Carbonationen. Die gibt es eigentlich an der Meeresoberfläche zuhauf. Seit aber die erhöhte CO2-Konzentration dazu beiträgt, dass die Ozeane immer saurer werden, werden die Carbonationen drastisch weniger. Die Forscher befürchten, dass sich die Carbonatkonzentration an der Meeresoberfläche bis zum Ende dieses Jahrhunderts sogar halbieren könnte. Und das hätte weitreichende Konsequenzen. Phytoplankton steht am Anfang vieler Nahrungsketten. So fressen zum Beispiel Wale hauptsächlich Krill, also kleine krebsartige Tiere, und die wiederum essen Phytoplankton. Und Phytoplankton wandelt das CO2 in der Atmosphäre in Sauerstoff um. Schätzungen zufolge ist Phytoplankton für 50-80% des Sauerstoffgehalts unserer Atmosphäre verantwortlich. Handy, Navi, Kuss und Streit. All das ist im Straßenverkehr mittlerweile häufiger für Unfälle verantwortlich als Alkohol. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Versicherungskonzerns Allianz. Die Daten von insgesamt 1600 Autofahrern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet hat. Demnach spielen solche Ablenkungen bei rund 11% der Unfälle eine Rolle, Alkohol am Steuer bei 9%. Zu den Ablenkungsfaktoren zählen die Autoren auch Zwischenmenschliches wie Gespräche, quengelnde Kinder oder eben Streit. Besonders kritisch sehen die Studienautoren aber den Technikfaktor. Den Daten zufolge verstößt fast jeder zweite Fahrer gegen die Vorschriften gegen Handys am Steuer. Rund 3/4 der Befragten gaben an, dass sie regelmäßig von der eingebauten Technik abgelenkt werden. Und knapp 40% programmieren ihr Navi während der Fahrt. Bevor er ins All flog, glich er seinem Zwillingsbruder wie ein Ei dem anderen. Seitdem er wieder da ist, stimmt ihre DNA nicht mehr überein. Die NASA hat weitere Ergebnisse zu ihrer Zwillingsstudie veröffentlicht. Für fast ein Jahr war Astronaut Scott Kelly im All. Sein eineiiger Zwillingsbruder Mark blieb auf der Erde. Seitdem Scott wieder da ist, wurden beide regelmäßig untersucht. Die NASA veröffentlicht immer wieder Zwischenergebnisse. So zeigte sich zum Beispiel, dass 93% von Scotts Genen mittlerweile wieder normal aussehen und arbeiten. 7% haben sich aber durch den Aufenthalt im All dauerhaft verändert. Das wurde jetzt nochmal bestätigt. Diese Gene spielen zum Beispiel eine Rolle im Immunsystem, der DNA-Reparatur oder dem Knochenbau. Diese Studie ist vor allem interessant, weil die NASA ja plant, Astronauten auf den Mars zu schicken. Und diese Missionen könnten insgesamt 3 Jahre dauern.
Deutschlandfunk Nova.